Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst heute am 16. Sonntag nach Trinitatis. Der Wochenspruch für diese Woche steht im 2. Timotheus, Kapitel 1, der Vers 10b. Jesus Christus, unser Retter, hat den Tod entmachtet und hat uns das Leben gebracht, das unvergänglich ist. So sagt es das Evangelium. Ich wünsche uns einen gesegneten Gottesdienst.
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Schön, dass wir uns aufgemacht haben, miteinander Gottesdienst zu feiern, hier in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche und auch zu Hause an den Apparaten, wenn Sie jetzt mit uns den Podcast hören. An diesem Sonntag geht es um Leben und Tod. Das klingt jetzt sehr reißerisch und es ist auch nicht 7:45 Tatortzeit. Aber wir haben es gehört im Wochenspruch. Jesus Christus, unser Retter, hat dem Tod die Macht genommen und uns ein neues Leben geschenkt, das unvergänglich ist. In dem Evangelium für den heutigen Sonntag steht ein Vers, der bei jeder christlichen Beerdigung gesprochen wird. Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Das sagt Jesus zu Martha. Martha, der Schwester von Maria und Lazarus, der da gerade gestorben war. Und dann fragt Jesus die Martha: Glaubst du das? Wir können uns wahrscheinlich denken, was die Martha geantwortet hat. Aber das hilft uns nicht. Jeder Einzelne von uns muss diese Frage für sich selbst beantworten. Und wenn sie oder er diese Frage für sich auch beantworten kann mit Ja, dann ist das ein Zeichen des Glaubens und Vertrauens auf Gott und Jesus. Und dieser Glaube und dieses Vertrauen ist uns von Gott geschenkt. Denn wir haben einen wunderbaren Gott, dessen Wesen für uns Menschen nicht ergründlich ist. Und darum können wir auch sprechen: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht fahren lässt das Werk seiner Hände. Wir wollen beten. Wir wollen einen Psalm beten, und zwar den Psalm 68. Die Gerechten aber freuen sich und sind fröhlich vor Gott und freuen sich von Herzen. Singet Gott, Lob singet seinem Namen, macht Bahn dem, der auf den Wolken einherfährt. Er heißt Herr, freuet euch vor ihm. Ein Vater der Waisen und ein Helfer der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Ein Gott, der die Einsamen nach Hause bringt, der die Gefangenen herausführt, dass es ihnen wohlgehe, aber die Abtrünnigen bleiben in dürrem Lande. Gelobt sei der Herr täglich. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Wir haben einen Gott, der da hilft, und den Herrn, einen Herrn, der vom Tode errettet. Gebt Gott die Macht, seine Herrlichkeit ist über Israel und seine Macht in den Wolken. Zu fürchten bist du, Gott, in deinem Heiligtum. Er ist Israels Gott. Er wird dem Volk Macht und Kraft geben. Gelobt sei Gott. Ehre sei Gott, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr, wie gerne drücken wir uns davor, über den Tod nachzudenken, insbesondere über unseren eigenen. Auch über die Frage, wie es danach mit uns weitergehen wird, machen wir uns oft keine Gedanken. Dabei wissen wir, dass es klug ist, darüber nachzudenken, sich auch eine Meinung dazu zu bilden, wie es mit uns selbst nach dem Tod weitergehen wird. Das hat ja auch Auswirkungen auf unser Leben hier auf der Erde. Wenn ich glaube, dass ich noch ein ewiges Leben vor mir habe, kann ich dann nicht viel gelassener durch die Tage gehen? Kann ich dann nicht fragen, wo du mich gebrauchen willst, als anstatt immer daran zu denken, was ich noch alles erledigen will? Herr, du kennst all die Zweifel, die wir an dem ewigen Leben haben. Du weißt, wie sehr wir an dem Leben hier auf der Erde hängen. Und auch, wie gering unser Vertrauen ist, dass unser ganzes Leben hier und in Ewigkeit in deinen Händen liegt. Herr, lehre uns, das alles zu bedenken, auf dass wir klug werden, unser Leben in guter Weise zu führen. Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht bringe ich vor dich, wandle sie in Weite, Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott hat sich unser erbarmt, seinen Sohn für uns in den Tod gegeben und um seinetwillen uns verziehen. Paulus spricht zu uns: Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Ehre sei Gott auf der Erde, in allen Straßen und Häusern, Ehre sei Gott und den Menschen Frieden auf Erden. Gott des Lebens, du hast Christus von den Toten auferweckt und uns das ewige Leben erschlossen. Wir bitten dich, erhalte uns die Zuversicht, dass uns niemand das Leben wieder entreißen kann, sondern wir alle Zeit geborgen sind in deiner Hand. Erhöre uns um Jesu Christi willen. Amen. Wir hören jetzt auf die Epistel für den heutigen Sonntag. Sie steht im zweiten Brief an Timotheus, im ersten Kapitel, die Verse 7 bis 10. Das ist auch gleichzeitig der Predigttext.
Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Bekenne dich daher ohne Scheu zu unserem Herrn und schäme dich auch nicht zu mir zu stehen, nur weil ich ein Gefangener bin. Ich bin es ja um seinetwillen. Sei vielmehr auch du bereit, für das Evangelium zu leiden, Gott wird dir die nötige Kraft geben. Er ist es ja auch, der uns gerettet und dazu berufen hat, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Und das hat er nicht etwa deshalb getan, weil wir es durch entsprechende Leistungen verdient hätten, sondern aufgrund seiner eigenen freien Entscheidung. Schon vor aller Zeit war es sein Plan gewesen, uns durch Jesus Christus seine Gnade zu schenken. Und das ist jetzt, wo Jesus Christus in dieser Welt erschienen ist, Wirklichkeit geworden. Er, unser Retter, hat den Tod entmachtet und hat uns das Leben gebracht, das unvergänglich ist. So sagt es das Evangelium. Halleluja! Wir haben einen Gott, der da hilft und den Herrn, einen Herrn, der von Tode errettet. Halleluja!
Auf diese gute Nachricht hin wollen wir jetzt unseren christlichen Glauben miteinander bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigttext steht im zweiten Brief des Apostels Paulus an Timotheus. Wer war dieser Timotheus? Timotheus stammte aus Lystra in Kleinasien. Das ist das Gebiet der heutigen westlichen Türkei. Seine Mutter Eunike war Jüdin, die bei einer Missionsreise von Paulus zum christlichen Glauben gekommen war. Auch ihren Sohn konnte sie für diesen christlichen Glauben gewinnen. Als Paulus wieder nach Lystra kam, begegneten sich die beiden. Paulus war so begeistert von dem jungen Mann, dass er ihn auf seine weitere Missionsreise mitnehmen wollte. Timotheus wurde dann einer der engsten Mitarbeiter und Vertrauten von Paulus. Der zweite Timotheusbrief gilt als der letzte Brief, den Paulus geschrieben hat. Dies war kurz vor seiner Hinrichtung in Rom. Zur Zeit der Abfassung dieses Briefs saß Paulus im Gefängnis. Er bittet Timotheus im weiteren Verlauf dieses Briefes, so schnell wie möglich zu ihm nach Rom zu kommen. Auch bei diesem Brief von Paulus spüren wir wieder, wie kostbar das Papier war oder worauf sie auch sonst geschrieben haben. Der Predigttext ist sehr komprimiert. Wir haben ihn eben schon in der Lesung gehört. Wir hören ihn jetzt noch einmal. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Bekenne dich daher ohne Scheu zu unserem Herrn und schäme dich auch nicht, zu mir zu stehen, nur weil ich ein Gefangener bin. Ich bin es ja um seinetwillen. Sei vielmehr auch du bereit, für das Evangelium zu leiden. Gott wird dir die nötige Kraft geben. Er ist es ja auch, der uns gerettet und dazu berufen hat, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Und das hat er nicht etwa deshalb getan, weil wir es durch entsprechende Leistungen verdient hätten, sondern aufgrund seiner eigenen freien Entscheidung. Schon vor aller Zeit war es sein Plan gewesen, uns durch Jesus Christus seine Gnade zu schenken. Und das ist jetzt, wo Jesus Christus in dieser Welt erschienen ist, Wirklichkeit geworden. Er, unser Retter, hat den Tod entmachtet und hat uns das Leben gebracht, das unvergänglich ist. So sagt es das Evangelium. Der erste Vers ist vielen von uns gut vertraut. Er war die Jahreslosung 1984. Er ist beliebt bei Konfirmationen, Taufen und Trauungen. Auch ich liebe diesen Vers. Ich habe ihn damals auf die erste Seite meiner Labortagebücher während der Doktorarbeit geschrieben. Das sind immerhin wichtige Dokumente, die an der Universität verbleiben. Es ist sicher kein Fehler, daran zu glauben, dass Gott uns nicht den Geist der Ängstlichkeit gegeben hat, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Kraft, Liebe und Besonnenheit, das ist eine wunderbare Plattform, auf der man gelingendes Leben mit seinen Mitmenschen gestalten kann. Diese drei braucht es auch für ein gutes Gleichgewicht. Kraft ohne Liebe kann für den anderen eine unnötige Härte bedeuten. Wenn der eine schon schlapp ist und der andere will den anderen noch auf den Berg hochtreiben, lass uns diesen Berg auch noch hochgehen. Ja, das ist eine unnötige Härte. Bei dem Wort Liebe hier geht es um die mitmenschliche Liebe im griechischen Agape. Liebe ohne Besonnenheit lässt dem anderen nicht die Freiheiten, die er braucht, um sich zu entfalten. Diese Liebe ohne Besonnenheit, die nimmt den anderen zu sehr in den Spitzkasten, lässt ihn nicht zur Entfaltung kommen, da fehlt die kritische Distanz. Und Besonnenheit ohne Kraft ist wie ein Tiger als Bettvorleger. Da bewegt sich nichts. Wir haben die Gedanken hin und her bewegt. aber unseren Allerwertesten haben wir nicht bewegt. So sehen wir, dass diese drei Dimensionen extrem wichtig sind für unser alltägliches Leben. Und man kann diese Gedanken alle noch sehr stark vertiefen. Heute wollen wir uns diesen Vers im Zusammenhang des Timotheusbriefs ansehen. Weil Gott ihm, dem Timotheus, Mut, Kraft und Liebe und Besonnenheit schenkte, sollte sich Timotheus in aller Öffentlichkeit zu Jesus bekennen und sich auch seines Lehrers, der wegen seines Glaubens in Gefangenheit saß, nicht schämen. Warum war es Paulus wichtig, dass sich Timotheus nicht schämt, dass er sein Lehrer war? Auch damals gab es schon unterschiedliche Strömungen im Christentum. Gerade in Bezug auf das, was wir in den folgenden Versen hören werden, gab es noch andere Auffassungen. Paulus hoffte sehr, dass Timotheus bei dem Glauben bleibt, den er bei seiner Mutter und ihm früher wahrgenommen hatte. Paulus hatte erleben müssen, dass einige seiner engen Vertrauten von diesem Glauben wieder abgekommen waren. Lassen Sie mich in meinen Worten noch einmal auf die Kernsätze des Glaubens blicken, die Paulus dem Timotheus mit auf den Weg gibt. Gott ruft uns alle, in eine enge Beziehung mit ihm zu kommen. Weil er nicht auf unsere Werke achtet, sind wir alle eingeladen. Unser Gott ist ein gnädiger Gott, der sich für uns entschieden hat. Es entspricht dem Wesen Gottes von Anbeginn der Welt, dass er jeden Einzelnen von uns liebt. In Jesus Christus hat Gott uns das noch einmal verdeutlicht. Jesus Christus begegnet uns einerseits als unser Erlöser, der für unsere Schuld und Sünde gestorben ist. Andererseits hat Jesus dem Tod die Macht genommen, weil alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Was machen diese Sätze des Glaubensbekenntnisses von Paulus mit uns? Sind sie hilfreich? Letztlich kann das nur jede und jeder für sich selbst beantworten. Paulus, als kluger Hirte seiner Mitarbeiter und seiner Gemeinden, hat es offensichtlich als wichtig angesehen, dass wir uns immer wieder bewusst machen, was die Basis unseres Glaubens ist. Wir hier in Garath und Hellerhof müssen nicht befürchten, dass man uns inhaftiert oder foltert oder umbringt, wenn wir uns zum Glauben an Jesus Christus bekennen. Bekennen wir uns in der Öffentlichkeit zu unserem christlichen Glauben, zu Jesus Christus? Wer ist Jesus Christus für uns? Haben wir die Gewissheit, dass er uns liebt, dass er uns unsere Schuld und Sünde vergeben hat? Dass er uns zu einem neuen Leben berufen hat, einem Leben, das seinen Maßstäben folgt, wobei Gerechtigkeit und Nächstenliebe ganz wesentliche Merkmale sind, dass wir ein ewiges Leben bei ihm haben werden? Wo finden Sie bei uns in der Gemeinde einen Ort, wo Sie über Fragen des Glaubens und Zweifels reden können? Wir haben vor einigen Jahren Glaubenskurse angeboten, um die Kernthemen des christlichen Glaubens breiter ansprechen zu können als hier im Gottesdienst. Das war für einige Menschen in unserer Gemeinde sehr hilfreich. Für manche ist der Konfirmandenunterricht der letzte Ort gewesen, an dem man in einer Gruppe über seinen Glauben gesprochen hat. Wenn Sie über den Glauben reden möchten, können Sie mich gerne ansprechen. Wir machen uns oft Gedanken darüber, wie es mit den christlichen Kirchen weitergehen kann. Für mich ist ein zentraler Punkt, dass wir die Glaubensbasis stärken. Das war schon zur Zeit von Paulus so. Deshalb stellt er das so deutlich in diesem Brief heraus. Auch Bonhoeffer mit seinem analytischen Scharfsinn hat schon Anfang der 1930er Jahre die Volkskirche in Gefahr gesehen, weil sie in der Breite die Glaubensbasis verloren hat. Seine Arbeit als junger Pfarrer in Berlin hat ihn sehr ernüchtert. Er hat uns kein Patientrezept hinterlassen, wie man die Menschen in unserer Kirche tiefer im christlichen Glauben verwurzeln kann. Wir dürfen immer wieder dafür beten, dass der Heilige Geist Hunger nach diesem Glauben schenkt und die Gemeinden dann auch bereit und fähig macht, diesen Hunger zu stillen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Wir kommen zu den Abkündigungen. Schön, dass wir wieder in Hellerhof Taizé-Gottesdienst feiern dürfen. Am kommenden Freitag gibt es wieder einen ökumenischen Taizé-Gottesdienst im Gemeindezentrum Hellerhof, wie gewohnt um 18.30 Uhr. Dann möchte ich noch bekannt geben, Parken auf dem Kirchplatz am kommenden Sonntag. Da wollen wir das Erntedankfest feiern. Und wenn das Wetter es zulässt, soll der Gottesdienst hier unter freiem Himmel auf dem Platz vor der Kirche stattfinden. Daher wird es nicht möglich sein, Autos hier abzustellen. Außerdem sollten Sie sich so warm anziehen, dass Sie den Gottesdienst auch ohne zu frieren draußen verbringen können. Dann möchte ich Ihnen noch mitteilen, die Diakoniekollekte für bedürftige Menschen in unserer eigenen Gemeinde. Wir sammeln am Ausgang. Das Körbchen steht hinten auf einem Tisch. Es ist das erste der beiden Gefäße. Die Ausgangskollekte wird geteilt. Einerseits sammeln wir für Fest- und Kulturjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Im Jahr 321 wird erstmalig eine jüdische Gemeinde nördlich der Alpen in Köln erwähnt. 1700 Jahre später soll dieser Anlass mit einem bundesweiten und konfessionsübergreifenden Fest- und Kulturjahr gefeiert werden. Auch die Kirchenkreise und Kirchengemeinden der Rheinischen Landeskirche sind eingeladen, für das Jahr 2021 Ideen und Konzepte für Veranstaltungen zu entwickeln, um ein Zeichen der Verbundenheit mit den jüdischen Gemeinden zu setzen. Andererseits sammeln wir für Hoffnung in Osteuropa. Diese Aktion setzt Zeichen für ein soziales und friedliches Europa. Sie unterstützen soziale Projekte für arme Menschen, Menschen mit Behinderungen und Minderheiten in Ost- und Mitteleuropa. Sie fördern aber auch Begegnungen und Dialog über Grenzen hinweg. Ein Beispiel sind Jugend- und Versöhnungsprojekte auf dem Balkan. Dafür erbitten wir herzlich Ihre Spende. Die Kollekten des vergangenen Sonntags erbrachten 211,65 €. Allen Spenderinnen und Spendern sei herzlich gedankt. Dann möchte ich noch darauf hinweisen, dass Familie Lenk wieder Marmelade draußen auf dem Kirchplatz verkauft zugunsten unserer Partnergemeinde Attur. Da können Sie sich gerne bedienen. Ist jetzt noch etwas bekannt zu geben? Ich sehe das nicht. Die Kirche verlassen wir über den Ausgang hinten rechts und bitte die Sitzkissen liegen lassen an den Plätzen und ja auch auf dem Kirchplatz die Abstandsregeln noch einhalten, falls Sie noch etwas verweilen und sich unterhalten wollen. Wir möchten, dass Sie alle gesund bleiben. Danke.
Wir wollen noch Fürbitte halten. Herr, wir wollen dich heute für die Menschen bitten, die wegen ihres Glaubens verfolgt, inhaftiert und gefoltert werden. Sei du ihnen nahe und stärke sie. Lass sie den Trost des Evangeliums spüren und gib, dass ihre Standhaftigkeit andere Menschen den Weg des Glaubens führt. Herr, wir leiden darunter, dass so wenige Menschen nach dir fragen. Wir wissen nicht so recht, woran es liegt. Öffne uns die Augen und Herzen, dass wir erkennen, was wir als Kirchengemeinde in Garrath und Hellerhof tun können, um den Menschen das Evangelium nahe zu bringen. Herr, wir bitten dich auch für die Konfirmandinnen und Konfirmanden, die heute konfirmiert werden. Schenke ihnen ein Bedürfnis, weiter nach dir zu fragen und zu erfahren, wie du sie auf ihrem Weg durch das Leben begleiten willst. Ganz besonders bitten wir dich für den Konfirmanden, der in Quarantäne musste, weil ein Klassenkamerad positiv getestet wurde. Tröste du ihn und seine Familie. Herr, wir bitten dich auch um Trost für diejenigen, die im Moment krank sind oder einen Kranken im Familien- oder Freundeskreis haben, oder sich sogar von einem lieben Menschen verabschieden mussten. Herr, wir leiden darunter, dass unsere Anteilnahme im Moment eingeschränkt ist und wir von körperlicher Nähe Abstand nehmen müssen. Dabei wissen wir, wie gut gerade diese Nähe tut. Um Trost bitten wir dich jetzt ganz besonders für die Hinterbliebenen und Freunde von Oleg Pojedajew, der im Alter von nur 48 Jahren verstorben ist. Frau Balter hat eine Kerze entzündet und legt einen Stein mit seinem Namen in die Schale. Wir bitten dich, nimm du, Oleg Pojedajew, in dein ewiges Reich auf. Herr, es macht uns zu schaffen, dass sich das Coronavirus wieder stärker in Deutschland und auch in Düsseldorf ausbreitet. Hilf uns daran mitzuwirken, dass das Virus unter Kontrolle bleibt. Mach uns wachsam, die Hygieneregeln einzuhalten, auch wenn es uns schwerfällt. Herr, wir wollen darauf vertrauen, dass du in uns den Keim des unvergänglichen Lebens, angelegt hast. Hilf uns, dass dieser Keim auch in der kommenden Woche Nahrung bekommt und weiter wächst. Amen. Und die Gebetsanliegen, die uns sonst noch auf dem Herzen liegen, wollen wir zusammenfassen in dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Lasst uns jetzt unter dem Segen Gottes in die neue Woche gehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.